Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger-Kuhnt.
Wir sprechen von Nachhaltigkeit und eigentlich ist das ein Thema, das vielleicht 50 Jahre sich schon zieht und eigentlich war der Stoßpunkt 1972 mit United Nations und 20 Jahre später mit MDGs, mit den mit Millennium Development Goals, 15 Jahre später 2015 mit den SDGs. Die sind vielleicht vielen schon ein Begriff, Sustainable Development Goals, die immer noch eine gute Geltung haben.
Du hast schon ein paar Guidelines erwähnt, was es da noch so für Richtlinien gibt, die halt dann Nachhaltigkeit beschreiben und auch fördern.
Das ist Sustainable by Design und das zweite ist Green by Default. Sustainable by Design ist, dass wir als Designerinnen und Designer von Anfang an nachhaltig gestalten und Green by Default ist, dass wir der Zielgruppe ermöglichen, nachhaltige Alternativen als erstes zu sehen und auszuwählen, vorausgewählt sozusagen.
Wir bedanken uns bei unserem Sponsor, Codeword Customer Consulting GmbH, deinem Coaching-Partner in der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft des UX-Leadership. Bist du ein UX-Professional und möchtest deine Karriere gerne auf ein nächstes Level heben? Dann melde dich gerne für ein 1:1-Mentoring oder individuelle CV- und Portfolio-Reviews. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und wir freuen uns sehr darauf, noch heute von dir zu hören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lead UX, eurem Kompass durch die sich ständig ändernde Welt des UX-Leadership und des Reifegrads in Unternehmen. Heute ist bei mir Monika Schirmeier zu Gast. Wir haben uns beim UX-Meetups in Frankfurt kennengelernt und dann auch sehr schnell über das Thema Sustainable UX unterhalten. Und dann dachte ich mir, das wäre doch ein sehr spannendes Thema, auch mal für eine Podcast-Folge. Und deshalb freue ich mich sehr, Monika, dass du heute bei mir zu Gast bist.
Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Und ich fand unser Gespräch damals in Frankfurt, als wir uns getroffen haben, richtig gut. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, freut mich auch, wie gesagt. Ich bitte ja meine Gäste am Anfang immer, sich das selber kurz vorzustellen. Also vielleicht kannst du auch ein bisschen was über dich erzählen, auch wie du zum Thema Sustainability gekommen bist. Und
sehr gerne. Ja. Mhm. Sehr gerne. Also eigentlich komme ich aus dem UX-Bereich. Ich bin selbstständige UX-Designerin und UI-Designerin und unterstütze Unternehmen bei Optimierung oder auch bei Erstellung digitaler Anwendungen. Und das geht von tatsächlich von UX-Research bis über UX, also Funktionalitäten gestalten und Wireframes bis zu UI, die Wireframes UI, genau begleitend. Und wohnhaft bin ich in Frankfurt am Main, da haben wir uns getroffen. Und wo ich auch dann hauptsächlich arbeite, mache aber gerne Vacations überall auf der Welt. Das heißt, ich mache keine Urlaube, sondern ich nehme die Arbeit mit, was für mich und meine Familie auch völlig okay ist. Und für mich ist an der Stelle wichtig, einfach nicht komplett rauszukommen aus der Arbeitswelt und aber gleichzeitig auch mich darauf zu fokussieren, dass ich nicht nur Urlaub mache, sondern auch mit dabei bin, um Menschen, Kulturen und Orte kennenzulernen und eine neue Inspiration zu schöpfen. Geboren bin ich in Tschechien. Dort bin ich auch gerade. Ich besuche meine Familie und bin öfters mal im Jahr hier. Genau. Und neulich ist mein Buch über nachhaltige UX, User Experience, rausgekommen, die nicht nur für die Gestaltung ist, also für meine Kolleginnen und Kollegen, sondern auch in der Richtung, wie man Sustainability, Nachhaltigkeit im Unternehmen verankern kann.
Ja, spannend. Kannst du noch ein bisschen was erzählen, was dich so an dem Bereich Nachhaltigkeit auch interessiert und warum du dich ausgerechnet so mit dem Thema beschäftigt hast jetzt?
Also ich bin tatsächlich von dem klassischen UX bin ich meistens ist es eine Erfahrung, ne, die man sammelt und die man dann anwendet. Also ich bin im UX-Bereich klassisch reingekommen und bin dann ein Stück weit getreten, sagt man das so, also rausgegangen und wollte oder habe die Möglichkeit gehabt, durch die gesamte Bundesrepublik zu fahren und älteren Menschen digitale Medien, also die Handhabung mit digitalen Medien näher zu bringen. Und dabei habe ich gesehen, das waren insgesamt 2,5 Jahre, wo ich mir eine Pause von UX oder vornehmlich Pause genommen habe und habe diese Erfahrung gemacht und habe festgestellt, wie herausfordernd das für ältere Menschen ist und überhaupt für Menschen, die vielleicht motorische Schwierigkeiten haben, mit digitalen Anwendungen umzugehen. Und vielleicht sind das nicht auch unbedingt motorische Schwierigkeiten, aber auch ein Stück weit die Angst, um etwas in der digitalen Welt, in die man nicht kennt, zu erledigen, zu schaffen. Und zunehmend wird unsere Welt digital, also Erledigungen, Einkäufe, Bankgeschäfte. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und so bin ich zu digitaler Barrierefreiheit gekommen. Und dann habe ich gesehen, dass digitale Barrierefreiheit ein Teil von etwas Größerem ist, sondern von ein Teil von dem Spektrum, dem Oberbegriff der Nachhaltigkeit. Digitale Barrierefreiheit gehört zu der einen Säule von Nachhaltigkeit, zu sozialen Nachhaltigkeit, was aber auch nur ein kleiner Teil von ist. Und so hat sich das alles so ein bisschen mehr eröffnet und ich habe angefangen nachzuforschen und Informationen zu sammeln. Und so ist tatsächlich auch das Buch entstanden. Ich habe das nicht sofort als Expertin geschrieben, sondern ich habe mir Fragen gestellt und die habe ich in dem Buch beantwortet oder versucht, eine Antwort dafür zu finden. Tatsächlich gibt es noch nicht oder kein Werk, das wirklich alle Antworten auf alle Fragen hat, meins natürlich auch nicht. Aber es ist eine gute Grundlage, um von über dieses Thema zu erfahren und gebündelt zu erfahren.
Ja, das ist ein interessanter Aspekt, also Barrierefreiheit als Teil von Nachhaltigkeit zu sehen. Du hast dann die eine Säule erwähnt, soziale Nachhaltigkeit. Was sind die anderen Säulen?
Das ist das, was wir eigentlich denken, dass Nachhaltigkeit bedeutet. Das ist die ökologische Nachhaltigkeit. Also wir sagen ja auch Green Design, ökologisches Design. Aber es ist tatsächlich, es ist ein Missverständnis, weil Nachhaltigkeit eigentlich mehr bedeutet als, ich sage jetzt nur, aber es ist nicht nur, es ist wichtig, als ökologische Nachhaltigkeit, also Ressourcenschonung und Energieeffizienz. Und die dritte Säule ist ökologische Nachhaltigkeit. Das heißt, wie schaffen wir das jetzt konkret im UX-Design? Wie schaffen wir das, dass wir auch die Unternehmen durch unsere Designs unterstützen, dass sie erfolgreich werden, gut werden und auch nachhaltig werden?
Genau, also darüber werden wir uns auf jeden Fall später auch noch ein bisschen genauer unterhalten, was man jetzt aus Management-Seite auch dazu beitragen kann. Aber trotzdem nochmal jetzt so eine persönlichere Frage. Ich meine, wahrscheinlich übrigt sich das auch ein bisschen, aber was sind so deine persönlichen Motivationsfaktoren im UX-Bereich jetzt? Vielleicht ist es hauptsächlich das Nachhaltigkeitsthema, aber vielleicht gibt es noch andere. So, wofür stehst du morgens auf?
Ich liebe Herausforderungen. Ich mag es nicht, wenn etwas stehen bleibt. Ich mag es, wenn sich etwas bewegt. Und wenn ich abends schlafen gehe und manchmal einfach noch keine Lösung für etwas habe, stehe ich morgens auf und es ist für mich ein neuer Tag. Und sehr oft passiert es mir, dass ich morgens der Knoten gelöst hat. Das heißt, ich kann abends auch relativ ruhig schlafen gehen, weil ich sehr oft diese Erfahrung schon gemacht habe. Also wenn eine Herausforderung besteht, weiß ich, der nächste Tag. Dafür stehe ich auf. Es kann sein, dass ich das an diesem Tag lösen werde. Und diese Optimierung und dieses Vorangehen, das ist für mich das, wofür ich aufstehe, beruflich.
Ja. Gab es dann in letzter Zeit so ein persönliches UX-Highlight auch, wo du gesagt hast, okay, da ist mir jetzt mal eine besonders gute Sache eingefallen oder vielleicht auch aus einem Projekt irgendwas besonders Gutes passiert?
Ja, also ich arbeite aktuell an relativ vielen spannenden Projekten. Und es gab mehrere Erfolge oder auch Highlights, von denen ich sprechen kann. Wenn wir das konkret auf Nachhaltigkeit beziehen, tatsächlich kann ich von einem sprechen. Und das ist, dass ich und mein Kollege, mit dem ich zusammenarbeite bei einem Workshop, haben wir vorgeschlagen, dass wir uns Journey Mapping und Personas nochmal ansehen und nochmal evaluieren. Und dabei haben wir mit eingebracht, dass wir auch eine Non-Human-Persona mit integrieren. Und ich weiß, manchmal ist es ein bisschen schwierig. Ich hole ein bisschen raus, weil das, weil der Begriff Non-Human Persona vielleicht noch nicht so ganz bekannt ist. Wir kennen ja die, also im UX-Bereich kennt man die Human Persona, also die Zielgruppe, die Menschen mit und für die wir gestalten, unsere Menschen, die mit der Anwendung interagieren werden. Aber es gibt noch weitere Arten von Personas, die beschreibe ich auch im Buch. Und jetzt konkret die Non-Human Persona ist, so wie der Name das so sagt, es ist eine nicht-menschliche Persona, das heißt eine nicht-menschliche Entität. Und jetzt in diesem Bereich gibt es sehr relativ viele auch schon Ansätze, wie man eine Non-Human-Persona erstellen kann. Aber manchmal finde ich tatsächlich herausfordernd, wie man in ein Unternehmen, das im UX-Bereich noch nicht ganz so viel von Nachhaltigkeit mit integriert hatte, mit einer Non-Human-Persona mit reinzugehen, die zum Beispiel ein Tier sein kann oder die Luft sein kann oder das Wasser sein kann oder die Bäume sein kann. Es ist tatsächlich alles, was leben kann, Mikroorganismen, alles kann das sein. Und manchmal finde ich das durchaus schwierig, das so mit reinzubringen. Und deshalb habe ich darüber nachgedacht, wie ich das gestalten kann. Was könnten wir denn an dieser Stelle machen? Und tatsächlich ist mir eingefallen, naja, nichtmenschliche Entitäten, das sind ja nicht nur lebendige nichtmenschliche Entitäten, sondern es kann auch KI sein. Und so habe ich die Idee mit reingebracht, wir nehmen einen Bot als Non-Human-Persona, der sich, also dessen, also so ein AI-Agent, KI-Agenten, dessen sich unsere Zielgruppe bedienen kann in Erfüllung von ihren Aufgaben. Und das war tatsächlich super erfolgreich. Ich weiß, dass der Punkt KI in Nachhaltigkeitsbereich sehr polarisiert. Aber ich finde, dass KI an dieser Stelle per se nicht gut, aber nicht schlecht ist. Es ist immer die Frage, wie wir damit umgehen, was wir daraus machen als Menschen. Und wenn wir es eben für etwas Gutes nutzen, bewusst für etwas nutzen, was gut werden kann, ne? Im Nachhinein wissen wir das vielleicht besser, aber die Intention ist, dann kann uns KI auch helfen. Und so haben wir nämlich in diesem Workshop identifiziert, dass eine User-Persona, also eine ganz normale Zielgruppe, sich eines AI-Agenten bedienen kann. Und wir haben darüber nachgedacht, wo könnten bei unserer User-Journey Stolperfallen sein für diesen AI-Agenten. Das ist ein reales Beispiel. Und so konnte ich im Prinzip Nachhaltigkeit mit reinbringen und tatsächlich nochmal kurz zum Schluss zu kommen, um da nicht zu sehr auszuholen, ein KI-Agent, ein Bot hat im Prinzip die gleichen Anforderungen oder zumindest Resultate wie auch andere menschliche oder nicht menschliche lebendige Entitäten. Na, also im Endeffekt geht es darum, dass wir Ressourcen schonen. Wenn wir das für den Agenten auch so bereitstellen, dass er recht schnell durchgehen kann durch unsere Anwendung, haben wir es auch erzielt. Wir haben auch die Effizienz erzielt und im Endeffekt haben wir dann auch weniger CO2-Ausstoß, wenn wir das so bereitstellen. Na, ein AI-Agent profitiert auch von klaren Strukturen, strukturierten Inhalten und diesen Sachen, von denen auch eine zum Beispiel ein Tier, das wir auswählen, profitiert. Mhm.
Das sind da jetzt viele spannende Punkte drin und ich glaube, über das Thema Non-Human Personas könnte man auch nochmal eine extra eigene Folge machen. Mhm. Eigentlich, ja, bringst du mich auf eine gute Idee. aber nur so, damit ich es ein bisschen besser verstehe. Genau, und das andere große Thema, also klar, also Nachhaltigkeit und KI, ich weiß, ja, das wird auch sehr viel diskutiert. Um jetzt nochmal auf das konkrete Beispiel zu kommen, wie mit der Non-Human Persona des AI-Bots Nachhaltigkeitsthemen verknüpft waren oder werden könnten, war dann quasi ein Bedürfnis des KI-Bots, dass er halt, was weiß ich, wenig Ressourcen verbraucht bei Anfragen oder irgendwie sowas.
Genau, richtig. Na, und wir haben uns die Frage zum Beispiel gestellt, wenn das war für einen E-Shop, wenn ein reales Beispiel vorkommen kann, das in der Zukunft wirklich auch tatsächlich vorkommen wird. Wir werden uns von AI-Agenten unterstützen lassen. Dann haben wir zum Beispiel eine Schwierigkeit und das kam nur dadurch raus, dass wir uns überlegen bei Login zum Beispiel. Ne, wir haben zwei Faktoren, beziehungsweise Login, na, nicht zwei Faktoren, das wäre schon die Lösung, aber Captcha, da kommt der Bot gar nicht durch. Das heißt, wir schließen es für diesen Bot, bei uns einkaufen zu können. Na, also wir schließen dann auch aus, dass unsere Human Personas, unsere Zielgruppe für den Einkauf sich etwas bedienen kann, was es erleichtert für sie, den Einkauf. Und so haben wir einige Fragen noch aufgedeckt, wie zum Beispiel auch Filterung. Ne? Also ein Bot, dem ist eigentlich Filter relativ egal. Er muss einfach nur das finden, was er sucht. Na, wie wird sich das auch zukünftig entwickeln? Also das waren sehr, sehr spannende Fragen, als wir darüber nachgedacht haben, haben sich herausgestellt.
Setzt aber bestimmt eine gewisse Offenheit auch bei den, also ja, Workshop-Mitarbeitern konkret, aber wahrscheinlich auch bei den Stakeholdern im Unternehmen voraus, dass die halt dann für solche Themen auch offen sind überhaupt.
Kann ich mir vorstellen. Gerade beim Bot, weil das eh wirklich reales Beispiel werden wird in der nächsten Zeit, vielleicht auch schon ist, sind Unternehmen, ich arbeite meistens für größere Unternehmen, sind sie schon, also haben sie Ohr offen dafür, wie können sie das zukünftig optimieren? Also die Zukunft spielt da schon eine Rolle. Und durch eben diese Integration konnte ich die Türchen öffnen für mehr Bewusstsein, für mehr Klarheit, Struktur und auch in die Zukunft denken.
Ja, sehr interessant. Wenn wir jetzt nochmal mehr so praktisch ein bisschen konkreter werden, wie sich Nachhaltigkeit auch so in Bezug auf digitale Erlebnisse entwickelt hat. Da schreibst du ja auch in deinem Buch, dass es einen ganz konkreten oder relativ klar zu definierenden Startpunkt auch gibt und verschiedene weitere Schritte, wie sich dann das Thema Nachhaltigkeit für digitale Produkte auch weiterentwickelt hat. Und vielleicht kannst du darüber ein bisschen berichten. Das ist sicherlich, oder das fand ich auch ein sehr spannendes Thema. Genau, wie so die einzelnen Schritte da in der Entwicklung waren und sind und sein werden vielleicht.
Ja, also tatsächlich, wir sprechen von Nachhaltigkeit oder eigentlich ist das ein Thema, das vielleicht, bin jetzt nicht so gut in Mathe und schnell rechnen, aber über 50 Jahre sich das schon zieht und eigentlich war der Stoßpunkt 1972 mit United Nations und folgend 10 Jahre später, folgend 20 Jahre später mit Millenniums, MDGs mit den Millennium Development Goals, die sind vielleicht noch nicht so geläufig, 5 Jahre oder 15 Jahre später, 2015, mit den SDGs, die sind vielleicht vielen schon ein Begriff, Sustainable Development Goals, mit die immer noch eine gute Geltung haben, also man zieht sie sehr oft mit in die Entwicklung hinein, weil das eine gute Grundlage dafür ist, wie sich digitale Anwendungen gestalten lassen. Also eine Leitplanke sozusagen. Die Entwicklung im Prinzip, was Nachhaltigkeit betrifft, ne, die Fortschritte, der Progress, das funktioniert sehr gut. Womit wir immer noch Probleme haben, ist, es zu nehmen und zu integrieren. Also wir haben im Prinzip Grundlagen, wir haben Leitplanken und es fällt uns schwer, das zu modifizieren und runterzuziehen, runterzubrechen auf unseren Fall und es zu integrieren. Und so funktioniert das auch, beziehungsweise nicht wirklich gut funktioniert, noch nicht gut funktioniert, auch im UX-Design, weil man sich dessen einfach noch nicht bewusst ist, dass ich relativiere es. Öfters wird Internet als grünes Medium dargestellt. Na, also im Prinzip verbraucht es kein Papier, es isst nicht, es trinkt nicht, es ist kein Fortbewegungsmittel, es ist einfach da. Und wir sehen nicht die Resultate, wenn wir Internet verwenden. Und tatsächlich ist es noch sehr, sehr verbreitet. Und auch natürlich betrifft das die Gestaltung im UX-Design, dass es immer noch für uns schwerer ist oder herausfordernd ist, in diese Türen reinzugehen. Weil auch wenn wir mit jemand sprechen, mit unseren Stakeholdern, auch mit Kolleginnen und Kollegen, denkt man sich, ach, aber das ist doch, na, das ist eigentlich alles okay. Das ist Internet und wir gehen ja vom Print schon ins Digitale. Aber wenn man sich dessen bewusst wird, tatsächlich verbraucht das Internet aktuell mit allen Geräten und alles, was dazugehört, oder stoßt mehr CO2 als Luftfahrtindustrie. Und wir reden so viel übers Fliegen, welches Mittel wir verwenden, ein Flugzeug, Auto, Fahrrad oder Bahn. Und tatsächlich ist Internet in Emissionen schon weit voraus. Und das steigt so exponentiell hoch, dass Prognosen sagen, dass 2030 sich das verdoppeln wird, die Emissionen vom Internet, weil die Entwicklung einfach so stark vorantreibt. Und wir haben tatsächlich im UX-Design die Macht. Wir haben die Macht, das zu begrenzen. Wir haben die Macht, nicht nur uns zu schulen, sondern auch nach außen zu geben, mit digitalen Anwendungen bewusst umzugehen. Zum Beispiel überlegen, kann ich den nächsten oder muss ich den nächsten Netflix-Film anmachen oder kann ich auch etwas anderes machen?
Ja, okay, genau, das wäre jetzt die Frage. Also was für konkrete Beispiele kannst du da noch vorschlagen? Weil also über Verbote wird man ja nichts erreichen. Das haben wir in letzter Zeit auch politisch gesehen. Und Menschen sind faul und natürlich ist es super einfach, Musik zu streamen und Filme zu streamen und so weiter. Ich kann mich noch erinnern, ich habe noch in der Zeit Filme mir aus der Videothek ausgeliehen. Da musste man da hingehen und wenn man abends zu faul war, den Film zurückzubringen, hat es mehr Geld gekostet. Und solche Sachen.
Ich kann mich auch erinnern.
Ja, also deswegen Streaming und dergleichen ist natürlich auch super einfach. Also wie kriegt man dann so einen Bewusstseinsshift vielleicht auch hin? Beim Fliegen ist es ja schon eigentlich eher so, dass es sich immer mehr im Bewusstsein verbreitet. Okay, Inlandsflüge sind vielleicht jetzt auch nicht unbedingt immer das Gelbe vom Ei. Und so weiter. Wie kriegt man das dann im UX-Bereich mehr so ins Bewusstsein?
Also ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir als Designer es uns erstmal bewusst werden müssen. Wir müssen uns befähigen, was wir für Grundlagen und Prinzipien und Guidelines haben, um digitale Anwendungen, um uns zu schulen, so digitale Anwendungen leichter zu gestalten und dann im nächsten Schritt und vielleicht aber auch gleich der gleiche nächste Schritt wäre, das weiterzugeben an unsere Zielgruppe. Das heißt, in unseren Designs, die eher schon leicht gestaltet sind, wie können wir durch unsere Designs die Zielgruppe dazu animieren, dass sie bewusster mit dem, was wir gestaltet haben, umgehen. Ein Beispiel wäre, wenn wir einen E-Shop haben und in dem E-Shop im Warenkorb voreingestellt, dass die am wenigsten emissionsreiche Versandart vorausgewählt wird. Das sind diese Green Nudges, sagt man dazu, dass wir im Prinzip zeigen, es geht auch nachhaltiger. Oder wenn wir das Netflix-Beispiel nehmen, auch bei der nächsten Folge von der Serie wird Progress-Balken gezeigt. Also es wird nicht sofort abgespielt, sondern es wird uns gezeigt, okay, jetzt bist du am Ende und du hast einen Entscheidungszeitraum, um die nächste Serie zu schauen, du kannst es auch stoppen. Na und hin und wieder, wenn eine Serie einfach immer weiterläuft, ich schaue gerne Serien hin und wieder, dann wird dann irgendwann gezeigt, hey, schaust du noch mal? Oder wenn man einschläft, so wie ich sehr oft bei einer Serie, wache ich dann irgendwann auf und dann wird gezeigt, hey, schaust du noch mal? Ist das für dich noch relevant an dieser Stelle? Also genau mit diesen Nudges und mit diesem, man sagt dazu auch Green by Default. Das ist auch ein Prinzip. Ich glaube, darauf hast du ein bisschen eingespielt bei der Frage. Welche Prinzipien im Prinzip, was können wir denn machen?
Genau, und eine Möglichkeit wäre dann vielleicht auch halt Filme in geringerer Auflösung zu streamen. Was ja dann vielleicht auch, was weiß ich, wenn ich eh keinen 4K-Fernseher habe, sowieso keinen Unterschied macht. Also dadurch lässt sich sicherlich auch noch einiges gewinnen.
Ja, definitiv. Also zumindest können wir als Designer und Designerinnen eine Möglichkeit anbieten, also der Zielgruppe die Möglichkeit anzubieten, in höhere Auflösung zu streamen, in niedrigere Auflösung, dass sie einfach diese Wahlmöglichkeit haben und sich auch selbst entscheiden können, wie sie eben diese Filme oder die Serien bereitgestellt haben möchten.
Als kleines Dankeschön für eure großartige Unterstützung dieses Podcasts haben wir eine Überraschung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir starten ein exklusives Gewinnspiel nur für euch, unsere Lead Your Ex Community. Ihr seid neugierig geworden? Alle Details zum Gewinnspiel, was es gibt und wie ihr teilnehmen könnt, findet ihr direkt in den Shownotes zu dieser Folge. Viel Glück an alle, die teilnehmen. Und jetzt machen wir direkt weiter mit unserem heutigen Thema.
Du hast vorhin, also wir haben darüber gesprochen, wir wollen niemand was verbieten und niemand was vorschreiben. Auf der anderen Seite wissen wir ja, Guidelines und Richtlinien bei der Gestaltung sind immer gut, um auch so ein Bewusstsein zu schaffen in Entwicklungsteams und so weiter. Vielleicht kannst du da auch nochmal ein bisschen was darüber erzählen. Du hast schon ein paar Guidelines erwähnt, aber was ist da noch so für Richtlinien gibt, die halt dann Nachhaltigkeit so beschreiben und auch fördern bei der Entwicklung?
Also weniger ist mehr. Das ist, ich glaube, das ist seit halber Ewigkeit Richtlinie Nummer eins. Und tatsächlich, wenn wir uns darauf fokussieren und wenn ihr auch das Buch lesen werdet, werdet ihr merken oder werden alle merken, dass einige der Prinzipien sozusagen sind überhaupt gar nicht neu. Also weniger ist mehr, würde in Richtung minimalistisches Design sprechen, so dass wir uns darauf fokussieren. Fokus ist vielleicht das richtige Wort, dass wir einen Fokus legen auf das, was wir gestalten wollen. Also nicht alles überall immer mit implementieren, so dass alle Menschen irgendwie komplett bedient werden, sondern wirklich auch Fokus legen mit unserer Anwendung. Was möchten wir anbieten? Und in diese Richtung, in diese Line erstmal zu fahren und eher weniger als etwas mehr Gestaltung und Funktionalitäten mit einbringen. Also minimalistisches Design wäre das Erste, was nicht wirklich neu ist. Und was uns auch dabei sehr gut unterstützt, ist der Mobile-First-Ansatz. Beim Mobile-First-Ansatz entwickeln wir für mobile Geräte, also für Smartphones, für kleinere Geräte zuerst, mobile first. Und da wir kleinere Bildschirme haben, müssen wir uns per se etwas mehr beschränken. Also etwas mehr darüber nachdenken, welche Elemente wir mit einsetzen, dass wir weniger mit Animationen vielleicht arbeiten, weil es auf dem Mobile nicht so viel Relevanz hat, dass wir per se keine Texte in Bildern haben, weil das auf mobilen Geräten eher nicht lesbar wird. Und in dieser Richtung, also mobile first, minimalistisches Design, das wäre das Erste, wo ich sagen würde, müssen wir uns zurück besinnen auf das, was wir im Prinzip schon mit in Usability und UX mitgebracht haben, was schon seit Jahren ein Thema ist, ein Prinzip ist. Was vielleicht nicht ganz so neu ist, sind zwei Sachen. Das ist sustainable by design und das zweite ist Green by Default. Ich verwechsle diese zwei Sachen manchmal auch. Aber Sustainable by Design ist, dass wir als Designerinnen und Designer von Anfang an nachhaltig gestalten. Und Green by Default ist das, was ich schon vorhin erwähnt habe, dass wir der Zielgruppe ermöglichen, nachhaltige Alternativen als Standard zu sehen, als erstes zu sehen oder auszuwählen, vorausgewählt sozusagen. Und eine Prinzipie, die ich während des Schreibens des Buches mit integriert habe, weil ich sie sehr spannend fand und das habe ich abgeleitet von Slow Food, Slow Fashion. Wir kennen das, Slow Cities, was auch immer es immer noch Slow gibt. Es ist diese Bewegung, um etwas bewusst zu gestalten. Und so habe ich mit aufgenommen, Slow UX. Ich weiß, dass es in dem Zusammenhang vielleicht nicht ganz so prickelnd klingt, dass wir erstmal langsamer werden, aber das soll eigentlich darstellen, dass wir bewusster gestalten. Also Slow UX wäre eine neue Prinzipie, die ich mit im Buch integriert habe, an die wir uns richten können und wirklich zurück zu dem Ursprung gehen können.
Das fand ich auf jeden Fall, also das hat mich auch gecatcht sozusagen, dieser Begriff Slow UX, das fand ich auf jeden Fall auch total spannend, wo du dann auch beschreibst, dass es darum geht, Zeit halt auch als wertvolle Ressource zu verwenden und Stressoren zu verhindern durch, was weiß ich, Information Overload und dergleichen.
Richtig.
Das ist definitiv ja genau so Achtsamkeitsaspekte auch mit zu fördern und sowas. Das ist definitiv ein interessanter Punkt. Aber ich würde nochmal gerne auf was zurückkommen, was du jetzt am Anfang dieses sozusagen Themas erzählt hast. Dieses minimalistische Thema, das finde ich auch interessant. Also ich bin ja in der Automobilbranche unterwegs und wir wissen halt, dass viele Features, die auch in Autos, in die ja auch immer mehr digitale Produkte Einzug finden, integriert sind, oftmals gar nicht genutzt werden.
Ja.
Und jetzt gehst du eigentlich noch einen Schritt weiter und sagst eigentlich, okay, wir sollten eigentlich ganz bewusst auf vielleicht Features verzichten und vielleicht sogar, also frage ich mich jetzt, ob ich es richtig verstanden habe, vielleicht sogar ganz bewusst nicht jetzt sozusagen für eine sehr breite Zielgruppe designen, sondern vielleicht für eine spitze Zielgruppe und bewusst vielleicht ja Lösungen gar nicht umsetzen, die nur einen sehr geringen Teil unserer Nutzergruppe überhaupt betreffen. Habe ich das so richtig verstanden?
Zumindest in der groben Richtlinie. Also was ich hin und wieder gesehen habe in Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, aber nicht nur dort, sondern auch in Unternehmen, für die ich nicht gearbeitet habe, dass manchmal einfach der Fokus fehlt. Also es wird versucht, per se von Anfang an irgendwie alle mitzunehmen, alle erdenklichen und denkbaren Zielgruppen und die könnten und von denen könnte, von der einen Person könnte aber der größte Umsatz kommen. Deshalb müssen wir sie mitnehmen. Und ich sage in dem Fall nein, wir brauchen auch im Unternehmen einen Fokus auf eine Zielgruppe, auf die primäre Zielgruppe. Wir können dann immer noch eine sekundäre und tertiäre Zielgruppe mit reinnehmen. Das ist definitiv möglich. Aber die primäre Zielgruppe, für die sollte gestaltet werden. Die sollte in dem Fokus von jeglicher Gestaltung sein. Und wenn wir Zeit haben, wenn wir Ressourcen haben, können wir auch uns umschauen, dass auch die sekundäre und tertiäre Zielgruppe gut bedient wird. Aber wir brauchen definitiv immer den Fokus.
Da kommt ja dann auch noch ein Aspekt rein, den du in dem Teil über das minimalistische Design beschreibst, sowas wie Modularität. Ne? Also man könnte sich ja dann auch überlegen, okay, wenn ich einzelne Module habe, die ich dann später noch aktualisieren oder umsetzen kann, dann könnte ich ja auch sagen, okay, Schritt 1 ist jetzt halt sehr spitz zugeschnitten und Schritt 2 durch weitere Module, die dann vielleicht dazukommen, bedient dann auch andere Bedürfnisse von vielleicht, ja, Usern, die jetzt sekundäre oder tertiäre erst die Zielgruppe sind, irgendwie sowas könnte man sich dann vielleicht auch denken, oder?
Genau, also das, was du angesprochen hast, könnte man auch einen MVP-Gedanke nennen, dass wir im Prinzip erstmal die primäre Zielgruppe bedienen und MVP-Gedanken abschließen und dann können wir weitere MVP-Gedanken nachrangig noch mit hinzufügen. Dass wir uns nicht verlieren, das ist wichtig, dass wir uns in der Gestaltung einfach nicht verlieren.
Und ich meine, ja, mit dem MVP, das ist auch interessant. Ich meine, da habe ich ja als Unternehmer dann auch wieder den Vorteil, ich gehe mit dem Produkt relativ schnell an den Markt und kann Erkenntnisse gewinnen, die dann letzten Endes auch wieder im Unternehmen ressourcenschonend sind, weil ich halt keine Features entwickle, die komplett an Kundenbedürfnissen vorbeigehen. Also finde ich auch interessant, quasi diesen, also einen MVP oder Lean UX Ansatz auch mit Nachhaltigkeit zu verknüpfen vielleicht.
Richtig.
Spannend. Genau. Also haben wir jetzt so alle Prinzipien besprochen oder gibt's noch Gestaltungsprinzipien, die du jetzt noch hervorheben würdest, um digitale Produkte nachhaltig zu machen?
Also Prinzipien wären sozusagen die grobsten, hätten wir schon besprochen. Tiefer geht es dann weiter noch im Buch. Dann gibt es noch Guidelines, die ich mitnehmen kann, mitgeben kann. Aber das ist tatsächlich, da bräuchten wir, glaube ich, 2 oder 3 Stunden nochmal obendrauf. Das sind dann die das Doing für UX-Designerinnen und Designer, wie sie eben schon gestalten können. Also da geht es in das Operative schon mit hinein. Ich glaube, da würden wir die Stunde hier mit reißen.
Ja, da können wir dann sehr gerne aufs Buch verweisen, dass es ja neuerdings auch auf Englisch gibt, wie ich mitbekommen habe. Also insofern, genau, kann da jeder und jede, die interessiert ist, da gerne noch mein Buch nachlesen. Wir haben uns ja auch jetzt ganz am Anfang auch schon darüber unterhalten, wie man Bewusstsein in Unternehmen schafft. Und letzten Endes, also ist das ja ein UX Leadership Podcast hier, da geht es mir auch immer darum, wie man solche Ansätze, wie du sie jetzt beschrieben hast, im Unternehmen auch verankert. Das hat ja auch ein Stück weit mit einer Reifegraderhöhung zu tun, kann man sagen. Es kommt halt dann irgendein neuer Aspekt dazu. Und jetzt ist halt die Frage, wie kriegt man das im Management verankert? Und da beschreibst du ja auch im Buch quasi Ergebnisse von einer Untersuchung. Die Leute war das, glaube ich, dass halt, also viele Unternehmen sich Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben, aber dann letzten Endes bei der Umsetzung doch nicht so wahnsinnig viel passiert. Dann gibt es Reports und Untersuchungen darüber. Und du gibst dann halt auch ein paar Empfehlungen, wie Nachhaltigkeit im Unternehmen integriert werden kann. Vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Dann kannst du da noch ein paar Tipps und Handlungsanweisungen auch für die Führungskräfte geben, die uns jetzt zuhören, wie sie das in ihrem eigenen Unternehmen besser verankern können.
Ja, also was immer ein guter Leitgedanke ist, dass Nachhaltigkeit ganz oben im Unternehmen festgelegt wird. Sehr viele Unternehmen haben Nachhaltigkeit in Strategie schon festgelegt, aber die ist eben relativ weit oben. Wo Unternehmen noch Schwierigkeiten haben, ist das herunterzubrechen auf die jeweiligen Bereiche und in die jeweiligen Projektteams. Und das ist noch eine Herausforderung, die natürlich auch davon abhängt, wie groß ein Unternehmen ist. In kleineren Unternehmen funktioniert das relativ einfach. Da sind die Strukturen relativ flach und da geht es, aber je größer das Unternehmen wird, desto schwieriger wird es sein, das von oben nach unten runterzubrechen. Und ich fand diesen Aspekt in dem Buch, tatsächlich kann ich auch verraten, das war nicht unbedingt meine erste Wahl, dass die Managementansätze mit integriert werden. Das war eine Vorgabe vom Verlag, weil der Verlag, der unter dem das Buch rausgekommen ist, der richtet sich an Management. Und die haben gesagt, also wenn wir das übernehmen, dann musst du auch etwas integrieren. Also musst du auch Handlungsempfehlungen fürs Management integrieren. Und erstmal dachte ich, boah, also da kenne ich mich schon, also noch weniger aus. Das ist vielleicht underestimated. Ich fand, als ich darüber nachgedacht habe, das ist mit das Wichtigste überhaupt. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass dieser Impuls vom Verlag kam, Managementansätze zu integrieren, weil wenn wir als Designerinnen und Designer dieses Handwerk haben, wie wir nachhaltig gestalten, haben wir Insellösungen. Wir haben immer noch ein Tropfen auf heißen Stein, dass wir, wenn wir etwas integrieren möchten, was vielleicht eine Iteration mehr braucht, weil dann laufen wir die Gefahr, dass unsere Stakeholder das nicht verstehen. Das heißt, es ist enorm wichtig, dass Nachhaltigkeit nicht nur ganz oben im Unternehmen geschrieben wird, sondern es wirklich heruntergebrochen wird und das tatsächlich auch gelebt wird. Weil dann schaffen wir, wenn wir den Rückgrat von unseren Stakeholdern und von dem Management haben, erst dann können wir richtig nachhaltig gestalten. Und nicht, dass wir jedes Mal bei jeder Änderung, bei jedem kleinen On-Top ankommen müssen als Designerinnen und Designer und sagen müssen und jedes Mal überzeugen müssen, warum wir diese Entscheidung getroffen haben, die nachhaltiger ist und nicht zum Beispiel ein 5 oder 10 Videos auf eine Seite platzieren, sondern tatsächlich Fokus auf eins. Und das ist so, so wichtig. Und deshalb worüber ich schon gesprochen habe, ganz wichtig, verankern und nicht nur das, sondern auch leben. Das muss das Management leben. Wenn das Management es lebt, leben es auch die Mitarbeitenden. Und aber auch auf der anderen Seite, intrinsische Motivation. Wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen motiviert sind, machen sie es von innen heraus und müssen nicht vom Management motiviert werden. Also diese Verankerung, sehr wichtig. In den Prozessen und Strukturen. Was uns noch unheimlich hilft, ist Messbarkeit schaffen und Transparenz schaffen. Warum gestalten wir, warum entscheiden wir für diese, entscheiden wir uns für dieses Element oder für das andere? Warum entscheiden wir uns für dieses Template, dass es so aufgebaut wird? als das andere? Warum entscheiden wir uns dafür, dass nur ein Video platziert wird anstatt von fünf? Warum ist dieser Fokus? Transparenz schaffen und Messbarkeit. Alles, was man Daten belegen kann, können wir mitnehmen und als Argumente mit integrieren. Was noch sehr wichtig ist, interdisziplinäre Zusammenarbeit. Also auch hier keine Einzellösungen und Insellösungen schaffen, kein Silo-Denken, sondern alle an Projektbeteiligten müssen zusammenarbeiten, weil dann laufen wir nicht die Gefahr, dass wir als Designerinnen und Designer etwas vorgeben, etwas definieren, was im Nachhinein vielleicht Schwierigkeiten in der Umsetzung hat, sondern schon im Vorfeld mit diskutieren können, innerhalb vom Team, Entwicklung, Content-Management-Leute und alle anderen, die daran beteiligt sind, dass wir schon ausloten können, wo es Probleme geben kann und nicht in Inseln arbeiten. Das wären so die wichtigsten Kriterien, die ich an das Management mitgeben würde, um eben Nachhaltigkeit systematisch zu integrieren.
Das ist ganz interessant, weil die Punkte, die du jetzt geschildert hast, kann man eigentlich generell auch auf das Weiterentwickeln von Unternehmen bei benutzerzentrierter Gestaltung generell eigentlich anwenden. Ich meine, wir haben ja auch da habe ich mich auch schon mit vielen Leuten jetzt hier im Podcast unterhalten, immer wieder das Thema, dass wir erstmal Stakeholder-Management betreiben müssen. Das heißt, wir brauchen im Prinzip jemand im Unternehmen, der für ein bestimmtes Thema, jetzt in unserem Fall hier Nachhaltigkeit, vielleicht mindestens mal den Hut auf hat oder zumindest was von seiner Entscheidungsmacht auch dann an auf die Arbeitsebene vielleicht dann auch delegieren kann, aber jemand, der auf jeden Fall für dieses Thema im Unternehmen auch steht, sonst wird es unglaublich schwierig. Also so ein reiner Bottom-up-Ansatz, glaube ich, ist wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt. Also die Integration, wie du es auch schreibst, in Unternehmensstrategien, also wirklich von Management, so Seite, vorangetrieben, das ist wahrscheinlich schon ein wichtiger Erfolgsfaktor zusätzlich zu oder überhaupt erstmal als Grundvoraussetzung. Ob es jetzt um Nachhaltigkeit geht oder generell User-Centered Design, mehr User Research, das ist eigentlich immer so dieselbe Thematik und auch so ähnliche Tipps, die wir dann damit auf den Weg geben können.
Ja, das ist alles tatsächlich nicht neu. Wir müssen uns einfach nur auf das, was wir eigentlich schon gelernt haben, wieder zurückbesinnen und wirklich das auch mitnehmen und runterbrechen auf unseren Bereich, auf unsere Abteilung, auf unser Projekt. Mhm.
Hast du dann, du hast über Messbarkeit auch gesprochen, hast du dann so konkrete, so einen Fahrplan vielleicht auch noch für die Praxis, also was so für einzelne Schritte sein können, wenn ich jetzt tatsächlich nachhaltige User Experience mehr im Unternehmen bewusst machen möchte?
Ja, also es sind rudimentäre Schritte, die aber fundamental wichtig sind. Also ich plädiere dafür, dass das Erste, was Management ansteuern soll oder Führungskräfte ansteuern sollen, ist das Befähigen der Mitarbeitenden. Das heißt, Handwerkzeug an die Hand geben. Es reicht nicht, wenn ich es in Unternehmensstrategien und in unsere Abteilung in dem Projekt integriere Nachhaltigkeit und die Mitarbeitenden aber nicht wissen, worum es geht, wie sie das angehen sollen. Das heißt, als Erstes die Mitarbeitenden befähigen, dass sie wissen, worum es geht, wie sie nachhaltig gestalten können. Das wäre der erste Schritt. Und der nächste Schritt wäre, dass wir es umsetzen. Das, was wir gelernt haben, umsetzen. Und der dritte Schritt wäre, dass wir unsere Zielgruppe mitnehmen und in den Designs sie mit integrieren, wie sie nachhaltig damit umgehen können.
Das sind auch im Prinzip wieder Schritte, die für eine Veränderung von einer Unternehmenskultur oder auch einer Anpassung der Strategie oder so auch wieder grundsätzlich also richtig sind. Nur genau, jetzt haben wir es halt auf ein bestimmtes Thema zugeschnitten, aber letzten Endes genau, ist es jetzt eigentlich, wie du schon jetzt auch mehrmals gesagt hast, die Strategien und die Vorgehensweisen sind jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt neu. Wir haben es halt einfach ein neues Thema und die Art und Weise, wie wir das integrieren können, die sind eigentlich keine Raketenwissenschaft, sondern da machen wir, genau, da gehen wir im Prinzip genauso vor wie mit anderen Veränderungsprozessen auch. Ja, das ist auf jeden Fall interessant.
Richtig.
Ja. Hast du, also wenn wir jetzt wenn wir noch ein bisschen konkreter werden, hast du da noch so für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch so ganz konkret ein paar Sachen, die du empfehlen kannst, die vielleicht jemand irgendwie morgen bei sich im Unternehmen mal zur Sprache bringen kann oder ausprobieren kann? So ganz, genau, ganz praktische Tipps.
Wenn wir nochmal darauf zurückgehen, also ich habe auch viel darüber, also ich habe viel darüber gesprochen, was es bedeutet Nachhaltigkeit, was die Grundsätze davon sind, was die Prinzipien sind. Aber tatsächlich, wenn wir vielleicht auch konkrete Beispiele, aber tatsächlich, wenn ich mir vorstelle, dass es jemand von Management hört oder eine Designerin oder ein Designer, würde mir vielleicht noch fehlen, tatsächlich etwas Konkretes mit an die Hand zu geben. Das, was ich in dem Buch beschrieben habe, fand ich eigentlich auch ganz gut, weil manchmal hat man so Fälle oder Situationen, man weiß, dass man etwas unternehmen soll, aber man weiß nicht wirklich, wo man anfangen soll. Das habe ich auch im Buch beschrieben. Anfangen ist wichtig. Fangt gerne mit einem Pilotprojekt. Nehmt euch zum Beispiel eine User Journey und gestaltet sie aus mit eben Non-Human-Persona-Linie. Und zum Beispiel auch darüber nachdenken, wie diese User Journey vielleicht in 5 oder 10 Jahren aussieht. Also ein Pilotprojekt, einfach das Mindset schaffen, ne, das Bewusstsein dafür. Und dann kann das nächste Pilotprojekt sein. Und das kann etwas größer sein, wie zum Beispiel Audit über digitale Barrierefreiheit. Oder ist unsere Webseite ethisch? Oder sind unsere Journeys die Hauptjourneys, die wir haben, sind sie richtig oder können wir dort irgendwo noch anders ansetzen? Also so kleine Pilotprojekte in kleinen Schritten beginnen, MVP-Gedanke, auch dort kann man beginnen und eben in kleinen Schritten sich dem Thema anzunähern. Also ein großes Big Bang, ich glaube, davon sind wir schon lange weg. Das wird auch nicht funktionieren. In kleinen Schritten an das Thema heran, Bewusstsein schaffen, Rahmenbedingungen schaffen und loslegen in kleinem Schritt.
Ja, auch wieder was, ein Tipp, der generell für Veränderungsprozesse gut ist und auch um andere Themen in Unternehmen einzubringen. Genau, also das sind praktisch direkt so Handlungsempfehlungen für Leute, die auf der Arbeitsebene unterwegs sind. Und dann kann man so nach und nach dann auch im Prozesse vielleicht diese Themen oder Prinzipien integrieren. Und so kommt dann langsam quasi ein Stein ins Rollen. Genau, und dann die Handlungsempfehlungen fürs Management, die haben wir im Prinzip eigentlich schon besprochen. Das fand ich auch gut, was du gesagt hast mit der Weiterbildung für die Mitarbeiter. Das ist ja praktisch dann dasselbe in grün sozusagen, also einmal von top-down quasi Mitarbeiter befähigen oder von bottom-up eben das, was ich dann über Nachhaltigkeit vielleicht auch gelernt habe, dann auch umsetzen und transparent machen, ja.
Richtig.
Genau. Ja, gibt's von deiner Seite jetzt vielleicht noch zum Abschluss ein Thema, das wir noch nicht so wirklich beleuchtet haben, das du noch unbedingt anbringen möchtest? Fällt dir da noch ein wichtiges Thema ein?
Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich anzufangen, zu beginnen. Wir verlieren uns manchmal in Kleinigkeiten. Wir wissen, dass wir etwas beginnen müssen. Wir wissen, dass wir etwas anfangen müssen. Wir wissen, dass wir nachhaltig gestalten sollen, dass Nachhaltigkeit bei uns im Leben auch eine wichtige Rolle spielt. Aber manchmal verlieren wir uns darin, dass wir nicht wissen, von wo. Und auch hier ist es auch wichtig, einfach einen Fokus zu legen, zu beginnen und den ersten Schritt zu machen und gerne auch das Buch als Grundlage nehmen, um eben zu sehen, wo ich anfangen kann.
Ja, sehr schönes Schlusswort. Tue Gutes und rede darüber, so wie wir das hier jetzt auch machen. Und einfach loslegen, das ist oft dann auch mit den meisten Lerneffekten verbunden. Insofern, ja, kann ich das nur bestätigen.
Sehr gut.
Wunderbar, Monika. Hat mich total gefreut, dass wir das Thema nachhaltige User Experience mal ein bisschen genauer beleuchtet haben. Link zum Buch und dergleichen gibt es dann natürlich in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Kontaktnachfragen, Anregungen, auch unsere Kontaktdaten, also deine vor allem, sind dann auch in den Shownotes. Und ich denke, da bist du auch auf jeden Fall offen, noch weitere Fragen, die sich jetzt vielleicht ergeben haben, die wir nicht so im Detail klären konnten, dann auch zu dem Thema zu beantworten.
Definitiv, her damit.
Sehr gut. So machen wir das. Dann, ja, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. War ein sehr spannendes Gespräch über ein sehr spannendes Thema, das uns sicherlich in Zukunft auch noch weiter beschäftigen wird. Und insofern vielen Dank nochmal für deine Zeit, hat mich sehr gefreut.
Dankeschön, Thomas.
Ja, und in diesem Zusammenhang auch nochmal ganz herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für euer Interesse. Tschüss.